Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen Golf und Business, New Work, Events und Nachhaltigkeit mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lina und in der heutigen Folge spreche ich mit Marc Mundstock. Marc ist Geschäftsführer der Axica Event Location am Brandenburger Tor und Vorstandsvorsitzender des Berlin Event Network. Wir sprechen über seinen Weg, seine Erfahrung und die Begeisterung für die Arbeit in der Eventbranche. Es geht um die Highlights wie auch die aktuellen Herausforderungen. Wie zum Beispiel sollte die Branche Themen der Zukunft wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit begegnen? Und welche Rolle kann hierbei ein Netzwerk wie Ben spielen? Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's, Kaffee ist fertig, wir sind bereit, du auch? Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Marc. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bei mir hier in der Podcast-Kabine, im Podcast-Blog auf der Smart Country Convention 2023 bei mir bist. Herzlich willkommen.
Lieben Dank. Ich freue mich auch, dass ich bei dir bin. Das ist sehr aufregend. Vielen Dank.
Schön. Marc, ich kenne dich inzwischen ein bisschen. Unsere Hörerinnen kennen dich nicht. Bist du so lieb und stellst dich vielleicht einfach mit eigenen Worten einmal ganz kurz vor?
Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht so ganz so viel zu sagen. Ich bin irgendwann 1970 geboren und habe ein sehr klassisches Leben geführt. Und nach der Schule wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Beziehungsweise das wusste ich schon während der Schulzeit nicht. Das haben auch meine Lehrer wahrgenommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, in der Hotellerie zu jobben. Damals Westberliner Kind im Bristol Hotel Kempinski am Kudamm. Damals das Hotel in der Stadt. Und habe da Zimmer geputzt, habe da den Etagenservice mitgemacht. Also was man eben so macht, um neben der Schule ein bisschen Geld zu verdienen, welches man dann natürlich großzügigerweise entweder in Unsinnigkeiten oder Alkohol oder Reisen ausgegeben hat. Und so bin ich in diesem Metier geblieben und bin heute, ein paar Jahre später, Geschäftsführer einer Veranstaltungslocation am Brandenburger Tor, der Axica. Und hänge da jetzt seit 11 Jahren und mache Dinge.
Schön.
Ja, ganz einfach.
Was mich an dir tatsächlich fasziniert hat, als ich dich zum ersten Mal im Rahmen deiner Funktion beim Ben auch gesehen habe, ich war tatsächlich auf dieser Austernveranstaltung.
Ja,
ja. Ja. So habe ich euch kennengelernt. Ich bin mitgebracht worden als Perle.
Ja, verständlich.
Ja. Und bin jetzt quasi, habe die Seiten gewechselt, bin jetzt Auster, wenn man das so sagen kann.
Ja, ja. Sehr.
Und ich finde, man spürt, egal wo du auftrittst, dass dir das Spaß macht, was du machst. Also zumindest strahlst du das aus. Kannst du das benennen, was du besonders so an deinem Job oder dieser Branche so liebst? Ich meine, seit über 30 Jahren bist du ja da unterwegs.
Das hättest du jetzt nicht erwähnen brauchen.
Ja.
Aber also was mich immer fasziniert hat, war die Arbeit in einer Gruppe Mensch für eine Sache. Also es ist tatsächlich so, dass ich das Glück hatte in meiner Karriere, sagt man ja, glaube ich, immer in Teams zu arbeiten, und die Menschen in diesen Teams haben mich unfassbar bereichert, ob ich selber die Gruppe anführte oder eben nur Teil dieser Gruppe war, aber dass diese Bubble-Mensch-Team, das hat mich immer fasziniert, und darüber hinaus hatte ich das Glück, auch immer hinter dem Produkt stehen zu können, für welches ich gearbeitet habe. Ich fand das immer unfassbar faszinierend, und so habe ich auch relativ lange Verweilzeiten innerhalb der einzelnen Unternehmungen gehabt. Das ist eigentlich das, was mich am allermeisten begeistert an der Geschichte.
Mhm. Gibt es denn so ein Highlight oder mehrere Highlights, die du so benennen kannst, wenn du so zurückblickst auf die letzten Jahre? Und sagst, boah, da haben wir sowas Verrücktes gemacht irgendwie.
Ach naja, ich glaube, das hatte alles seine Momente. Am allermeisten erinnere mich, weil es mich am stärksten geprägt hat von der ganzen Teamzusammensetzung, von der Philosophie, die mehr oder minder gescheiterte Eröffnungsveranstaltung für das Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Da war ich damals als Veranstaltungsleiter, kam aus dem Hotel Palace in Berlin, hatte nur überschaubare Ahnung von großer Hotellerie im internationalen Zusammenhang, und Ritz-Carlton kam und wir haben alle gedacht, naja, das ist doch jetzt was völlig Besonderes für diese Stadt. Und die Philosophie ist es dann auch gewesen, aber diese Eröffnungsfeier, die wir da aus eigentlich nicht vorhandenen finanziellen Mitteln zusammengebastelt haben, die wäre schon toll geworden, wenn wir nicht im Januar die Eröffnungsfeier gehabt hätten haben wollen. Und es lag tatsächlich kein Schnee, aber es regnete die ganze Zeit. Mhm. Und wir hatten uns eine Outdoor-Eröffnungsfeier ohne Backup überlegt. Das wollten wir damals so und waren also der Meinung, dass es für uns auf gar keinen Fall regnet und auf gar keinen Fall kalt ist. Und 500 Leute auf dem Potsdamer Platz stehen zu haben vor einer dahinschmelzenden Eislaufbahn, die wir als sozusagen als Plattform für die Präsentation der Stoffe und Vorhänge aus dem Haus gewählt hatten. Das war schon ein bisschen bitter, die ganze Eröffnungsveranstaltung dann 10 Minuten vor Beginn abbrechen zu müssen, weil es einfach völlig sinnfrei war, die Gäste draußen stehen zu lassen. Mhm. Und Eröffnungen von Hotels sind einfach wahnsinnig intensiv und du fieberst eigentlich auf diesen Eröffnungstag hin, weil du weißt, das gibt dir alle Energie, und dieser Tag hat mir alle Energie genommen. Also es war wirklich wie wenn du eine Nadel in einen Ballon packst. Ich war platt bis dort hinaus, und ist wahrscheinlich bei jeder Hoteleröffnung so, wir haben so durchgearbeitet und gemacht und getan, um fertig zu werden und dann auch eine schöne Eröffnung zu haben, und dann am Ende ja durch die eigene Ignoranz im Januar kann ja auch mal schlechtes Wetter sein, haben wir uns das, also, aber es ist natürlich am Ende ein unvergesslicher Moment, und alles, was danach kam, war toll. Ja, aber das war so vielleicht eines der Highlights, die ich hatte.
Ja, ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn war ich auch im Eventbereich unterwegs, und wir haben auch Großveranstaltungen gemacht, auch zu einer Winterzeit. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber was ich persönlich gelernt habe, auch aus dieser Zeit, so mit Mitte 20, im Eventbereich, es gibt kein Zurück mehr. Man muss dann da gemeinsam durch.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist was Menschen, die in der Eventbranche ausmacht, auch prägt, und auch diese Art dieses Teams, das dann wirklich dann, ich sag mal ganz, ganz plump, die Oschbacken zusammenkneift, ja, und sagt, wir schaffen das jetzt, wir machen, ja, was das für eine Energie entwickelt, ja, auch wenn man danach wirklich dann nur noch rauskriecht, das schafft so ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, das ist was diese Branche wirklich auch unique macht in dem Zusammenhang.
Ja,
ne?
Das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man Jahre später wieder zusammenkommt, dann kann man genau diese Geschichten rauskramen. Macht man auch, ja, ohne lange nachzudenken. Ja. Und man schüttelt den Kopf über die Naivität, die man braucht in diesem Job, um an Dinge heranzugehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wir haben uns im Vorfeld unterhalten über Start-up und wie geht man an so ein, wie gründet man? Das ist vielleicht, glaube ich, auch so eine naive Mischung, Angst ein wenig auszublenden, zu sagen, was könnte dann alles passieren? Man sieht die Schönheit dessen, was entstehen kann, und geht dann ran, und das ist im Veranstaltungsbereich halt genauso.
Ja.
Und das gibt diese Energie, die es braucht, am nächsten Tag weiterzumachen. Das, ja, ist natürlich nicht immer alles nur rosarot, das ist klar.
Stimmt. Seit über 2 Jahren bist du ja Vorstandsvorsitzender des BEN. Kannst du vielleicht uns kurz erklären, was das denn genau ist?
Ja, BEN ist ausgesprochen Berlin Event Network, eine Nachfolgeorganisation von ein, zwei Vereinen, Verbänden der Veranstaltungswirtschaft, die es in Berlin schon gab, vor ein paar Jahren als Preferred Agencies gegründet. Das war ein Zusammenschluss von Agenturen in der Stadt, die mit Visit Berlin gearbeitet haben. Und da ging es tatsächlich darum, wie kriegen wir Geschäft in die Stadt und wie betreuen wir dieses Geschäft. Und da hat man sozusagen aus der Wirtschaft und gemeinsam mit Visit so mal so einen ersten Aufschlag genommen. Und diese Geschichte ist dann über die Jahre transformiert worden. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, warum gibt es diese Organisation eigentlich nur für Agenturen damals? Es gibt ja noch andere Branchenteilnehmer, das Thema Location kam auf, es gab das Thema Catering auf und so weiter und so fort und haben da uns da so ein wenig reingequatscht und dann wurden wir die Visit Berlin Convention Partner, waren also relativ stark mit Visit verbunden und jetzt kam die nächste Transformation, als wir gemerkt haben, in dieser Corona-Zeit, alle haben eine relative Wahrnehmung und wo sind wir denn? Und dann haben wir tatsächlich ein paar Schritte unternommen und haben uns nochmal transformiert, haben uns Berlin Event Network genannt, haben einen starken Kooperationsvertrag mit Visit Berlin und sind über 200 Mitgliedsunternehmen im Augenblick aus der Veranstaltungsbranche der Stadt in unterschiedlichen Säulen aufgeteilt. Also Location habe ich genannt, Caterer habe ich genannt, Mobilität und Dienstleistung haben wir. Wir haben Agenturen, ein guter Mix. Und da hat man mich irgendwann gefragt, gesagt, Junge, du hast doch zu wenig zu tun. Mach mal. Ja.
Ich finde es insofern wirklich eine sehr schöne, ich nenne es mal Vereinigung, Community, weil es zum einen sehr stark miteinander verbindet. Also viele der Mitglieder arbeiten tatsächlich auch an Projekten miteinander und gemeinsam auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich für Veranstalter, die nach außen, also von außen an Berlin rankommen, eine tolle Möglichkeit, sich entsprechend Dienstleister vor Ort gebündelt zu suchen. Das ist tatsächlich auch eine Unterstützung oder auch eine eurer Zielsetzungen, oder?
Ja, sicher. Also auf der einen Seite haben wir natürlich alles in Richtung der anderen Netzwerke, der Politik, in Richtung Visit Berlin, der Veranstaltungswirtschaft in der Stadt ein Gesicht zu geben und in diese Netzwerke, die es in Berlin ja gibt, eingebunden zu werden. Wir halten uns nicht für wichtiger als alle anderen, aber wir halten uns dafür wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Und dafür müssen wir natürlich an die Tische. Und dafür brauchen wir sicher auch noch ein bisschen mehr fundiertes Wissen. Das Zweite ist, die Menschen in dieser sehr kleinteiligen Branche miteinander zu verbinden. Und damit meine ich nicht nur die Geschäftsführenden, sondern eben auch alle Mitarbeitenden. Denn das ist ja sozusagen unser größtes Fund. Wir wissen manchmal gar nicht, wie viele Menschen wir in dieser Branche in Berlin beschäftigen. Und wenn wir von 200 Mitgliedsunternehmen sprechen, dann sprechen wir wahrscheinlich von 2.000, 3.000 Mitarbeitenden. Und die müssen wir verbinden, weil die die Kraft dieser Branche sind. Und das Dritte ist natürlich, das hast du gesagt, auch eine Sichtbarkeit für Kunden, die von draußen kommen. Und ja, unsere Kunden sind auch natürlich darauf getrimmt, sich ihre Lösungen selber zu suchen. Aber wenn wir an größere Veranstaltungen denken, ich meine, wir reden ja immer über, was kann Berlin alles an Veranstaltungen machen, dann braucht es einen Zusammenschluss unserer Teilnehmenden am Veranstaltungsmarkt. Und dann kann der Kunde auch sagen, wow, nach Berlin zu gehen ist cool. Mhm. Da gibt es nicht nur ein Messegelände, sondern da gibt es auch einen dezentralen Ansatz, wo vielleicht auch eure Häuser hier in Betracht kämen, zu sagen, wir machen mal ein dezentrales Messekonzept in der Stadt, ähnlich wie München es mit der IAA macht, und breiten uns mal in der Stadt aus. Eine Messe in einer anderen Art und Weise. Und dann brauchst du eine kleinteilige Veranstaltungswirtschaft.
Ja, verstehe. Wo siehst du denn gerade so die größten Herausforderungen der Eventbranche aktuell? So insbesondere, also ich denke so, also Pandemie war eine Riesenherausforderung, darüber müssen wir jetzt vielleicht nicht sprechen, sondern es gibt ja aktuell das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und EU-CSRD auf dem. Und das hat natürlich nach und nach auch eine Auswirkung auf das Thema Einkauf, Event-Einkauf. Ich war vor 2 Wochen auf dem BME-Symposium. Da geht es nur um das Thema Einkauf, nachhaltigen Einkauf etc. Gerade größere deutsche Unternehmen achten halt sehr drauf, welche Lieferanten sie nehmen. Wo siehst du denn da die aktuelle Herausforderung?
Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, und das klingt jetzt ein bisschen hart, und ich meine das gar nicht so schlimm, weil ich ja Teil dieser Struktur bin. Ich glaube, dass unsere Branche sehr, sehr schnell erwachsen werden muss und Stabilität reinkriegen muss. Wir sind eben eine sehr leidenschaftlich geprägte, kleinteilige Branche. Und die größte Herausforderung wird eben sein, diesen Themen der Zukunft zu begegnen. Oftmals gibt es keine Liquiditätsdecken, oftmals gibt es keine vernünftigen Förderungen, oftmals gibt es auch keine Synergien, die wir sehen. Also da gehört schon auch manchmal dazu, sich in Themen zusammenzuschließen, wo man sich vielleicht früher entkoppelt hat. Also Einkauf, du hast es angesprochen, wir sollten über Einkaufsgemeinschaften nachdenken, wir sollten über Logistikgemeinschaften nachdenken, wir nutzen unsere teilweise vorhandenen Mobilitätskapazitäten selber nicht aus und warum geben wir sie nicht dem Kollegen weiter? Und dann sind so Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit natürlich unsere Themen. Wenn wir die nicht in den Griff kriegen, dann wird es schwierig. Also das Einkaufsverhalten, das ist das eine, Digitalisierung, das Einkaufsverhalten des Kunden wird sich ja dramatisch ändern. Welche Unternehmung von uns wird noch Menschen haben, die Angebote schreiben? Die schreibt doch der Kunde in Zukunft selbst. Ja. Also welchen positiven Einfluss hat dieses Thema Digitalisierung auf uns? Das ist das eine Thema, was ich als Herausforderung für die Zukunft sehe, wo wir eben auch Wissen und natürlich auch Geld brauchen. Und da müssen wir Wissen auch teilen. Und das zweite natürlich, das Thema Nachhaltigkeit, da werden wir wohl nicht drum herum kommen. Und das ist dann auch, kann kein Lippenbekenntnis mehr sein, weil der Druck von außen auf das, was eingekauft werden darf, das wird uns schon, ob wir wollen oder nicht, ob wir uns für nachhaltig halten bisher oder nicht, das wird uns schon arg beschäftigen.
Das heißt, du siehst tatsächlich auch so, dass das Thema Nachhaltigkeitszertifikate immer stärker in den Vordergrund geraten wird.
Ja, es ist natürlich, ich sehe das ja bei uns Unternehmen ähnlich. Natürlich beschäftigt man sich erst mit irgendeinem Zertifikat und dann ganz am Anfang denkt man noch, das ist so ein Marketing-Ding, das brauchst du. Und einem Zertifikat folgt dann die Glaubwürdigkeit. Ne? Also die wenigsten sind ja so intrinsisch motiviert, dass sie sagen, oh, wir sind aber zu 1000% nachhaltig in dem Sinne, was da alles abgefragt wird. Geht ja nicht nur um CO2-Ausstoß und solchen Geschichten. Aber ja, natürlich in der Wahrnehmung von draußen wird jeder Einkäufer erstmal gucken, was hat er denn da unten für ein Siegel stehen.
Ja.
Weil es der kürzeste Weg ist. Der liest sich ja nicht meine 17 Seiten Webseite und fragt mich nicht nach, ob ich da eine Motivation zu habe, sondern der macht sich den Weg ganz einfach. Der hat ja auch keine Zeit. Von daher werden wir da nicht drum rumkommen und je glaubwürdiger wir das darstellen, umso besser. Und Berlin hat ja einen guten Weg eingeschlagen mit einem SMB, Sustainable Meetings Berlin Programm, an dem ja viele unserer Mitglieder auch teilnehmen, muss halt aber auch noch verstärkt werden.
Ja. Lieber Marc, ich danke dir recht herzlich.
Gerne, ich danke dir.
Für deine Zeit, dass du hier heute den Weg zu uns auf die Smart Country Convention gefunden hast und dich mit mir hier unterhalten hast über, wie ich finde, sehr wichtige Themen, worüber man sich mit Sicherheit noch länger austauschen kann in der Zukunft und auch muss. Ich würde dir gerne eine letzte Frage zum Schluss stellen und zwar, keine Sorge, ist nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
Nein, was würdest du denn gerne unseren Hörern mitgeben heute als Impuls?
Ich glaube, ich bin nicht der Richtige, um große Dinge mitzugeben. Ich glaube, dass die Veranstaltungswirtschaft ein Instrument sein kann, gesellschaftliche Veränderungen zu begleiten. Und sie ist eigentlich auch ein Muss für diese gesellschaftlichen Veränderungen. Wir sehen ja, wie die Welt in Flammen steht und mit welchen Herausforderungen wir zu tun haben. Veranstaltung bedeutet am Ende Begegnung. Und die Bedeutung von Begegnungen ist friedensschaffend und zukunftsfördernd. Und ich glaube, das ist, worauf wir uns alle besinnen sollten.
In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Marc, eine schöne Veranstaltung hier heute. Ich hoffe, du guckst dir auch noch ein paar Dinge an.
Das tue ich.
Und allen anderen da draußen, euch wünsche ich ein wundervolles Wochenende. Schnappt euch eure Golfbags. Packt einen guten Golf-Buddy mit ein und ich wünsche euch ein schönes Spiel. Vielen Dank.
Vielen Dank.